Bond. James Bond.
There's a saying in England, where there's smoke, there's fire.
England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Tja, diesen Mann kennen wir doch alle, den Schotten Sean Connery. Sein Leben war so spannend wie ein Bond-Thriller. Ein großer Kämpfer war er für die schottische Unabhängigkeit. Und wie die Schotten das Schottischsein heute sehen, das wird uns am Schluss dieses Britpod ein junger Historiker aus Edinburgh erklären.
Wenn man Menschen irgendwo auf der Welt nach einem berühmten modernen Schotten fragen würde, lieber Alex, dann würden viele, glaube ich, wie aus der Pistole geschossen sagen, Sean Connery.
Tja, das mit der Pistole passt ja bei ihm, aber ganz im Ernst, als riesengroßer James-Bond-Fan kann auch ich nur sagen, meine Güte, was hat dieser Schauspieler uns für tolle Filme geschenkt? Er war eine unglaubliche Persönlichkeit.
Und doch hat alles schottisch bescheiden angefangen. Thomas Sean Connery wurde am 25. August 1930 in Edinburgh geboren, mit Eltern, die sehr stolz auf ihre schottischen Vorfahren waren, aber auch irisch-gälische Wurzeln hatten. Jeans Vater war Lastwagenfahrer.
Fountain Bridge. It evokes so many crazy kind of memories going back. We had gaslight in the stairs. And you know, there were, I think, six floors, seven floors. All the way up with four. It's only a room and kitchen. Some of them were nine in a family. I don't know how they all fitted in, but they did. There was, in that whole street, no hot water, to my knowledge, except the swimming baths.
Also arme Verhältnisse, Arbeiterviertel, keinerlei Glamour, kein Martini, weder geschüttelt noch gerührt.
Und er musste früh aufstehen, denn Connery hat schon als Teenager Milch ausgeliefert.
As a schoolboy growing up in Edinburgh, I delivered milk here, Fettes College.
Mit 15 kannte er jede Straße in Edinburgh und jede Gang. Da musste er sich auch schon mal wehren.
Also mir gefällt das. Dieser Mann, der später als Inbegriff von Eleganz gegolten hat, begann seinen Tag damit, Flaschen durch Edinburgh zu schleppen. Mit Recht war er später stolz darauf.
Nach der Schule wurde er Bodybuilder, denn das präsente Körperliche war ihm einfach in die Wiege gelegt. Und das hat er sogar sehr ernsthaft betrieben. Mr. Universum wurde er allerdings nur fast Platz 3, 1953, aber immerhin.
Mit 16 ging er zur Marine, später wurde er Bademeister, Fabrikarbeiter und, man halte sich fest, Sargpolierer.
Man kann es echt nicht glauben.
Das erklärt vielleicht seinen wunderbar stoischen Blick, oder? Zwischendurch hatte er begonnen, am Edinburgh College of Art als Zeichenmodell zu arbeiten. Da ist dann der Schritt zum Theater gar nicht mehr so weit gewesen. Sean Connery will also performen.
Und jobbt in Edinburghs King Theatre hinter die Kulissen. Dann begleitet er eine Freundin zum Vorsprechen und bleibt selbst hängen.
Typisch Connery eben. Er geht mit, übernimmt den ganzen Raum, geht sogar als Darsteller wieder raus. Zunächst im Musical South Pacific, aber schon bald sind größere Rollen im Anmarsch.
Hollywood-Schauspielerin Shelley Winters trifft ihn und nennt ihn den größten und charmantesten maskulinen Schotten ever. Er spielt Theater und immer wieder Theater. Auch als Künstler ist sein schottischer Kampfgeist gewaltig.
Die ersten großen BBC-Rollen kommen, dann auch amerikanische Rollen. Und wo immer Connery erscheint, er fällt durch seine Präsenz auf.
1957 dann sein erster größerer Film No Road Back. Aber der eigentliche Wendepunkt kommt Anfang der 60er.
1962 bietet ihm der berühmte Produzent Broccoli für den Film Dr. No die erste James-Bond-Rolle an. Das ganze Projekt ist erstmal ein Versuch. Und Autor Ian Fleming ist eher sogar skeptisch. Connery sei ihm einfach zu grob, meint er.
None of them anticipated the success it was going to be.
Doch dann sieht Fleming den Film und ist so begeistert, dass er seinem James Bond einen schottischen familiären Hintergrund gibt. Fortan stammt James Bond aus Glencoe in den Highlands. Das gefällt Sean Connery.
Ja, und dem weltweiten Publikum. Connerys Charme, seine gefährliche Sinnlichkeit, das ist absolut neu. Vor allem die Schotten sind natürlich begeistert über ihren Landsmann.
Und doch will Produzent Broccoli diesen Dialekt, wie er sagt, wegtrainieren, aber Connery lässt sich nicht verbiegen. Seine insgesamt 7 Bond-Filme, ob From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, sie alle leben von dieser Mischung aus Eleganz und Rauheit.
Goldfinger gilt ja bis heute für viele als der ultimative Bond-Film.
Ein toller Film mit Gerd Fröbe. Aber interessant ist, Connery selbst fühlt sich zunehmend eingeengt. Der Ruhm wird ihm zur Last. Immer öfter spricht er offen von seinem Hass auf die Rolle.
Trotzdem kehrt er zurück. Diamonds are forever. Später Never Say Never Again. Man hat ihm viele Millionen dafür gezahlt. Und er hat's getan.
Parallel beginnt jetzt etwas Wichtigeres. Seine bewusste Abkehr vom Image. Connery will Charakterrollen.
Und die bekommt er. The Hill oder der Psychothriller The Offense. Das sind alles düstere, moralisch komplexe Filme.
1964 dreht er mit Alfred Hitchcock den berühmten Film Marnie. Eine interessante neue Erfahrung für ihn. War Hitchcock schwierig, wurde er gefragt?
No, he never. I think he only gave me two directions all the time we made the film. One time I have a bad habit of when I'm listening to somebody, with my whole attention, my mouth opens. And I didn't realize I was doing it in a take, and he said that he didn't think anybody in the audience would be interested in my dental work. And then I also have a habit of when I'm a bit up in a scene, I tend to talk too quickly. And after the take, he said, well, I think we will go one more time and perhaps we'll inject some dog's feet. Which meant pauses.
Dann The Man Who Would Be King mit Michael Caine, ein Abenteuerfilm, aber auch eine Reflexion über Imperialismus. Connery wird älter und interessanter.
Ein Meilenstein war natürlich auch der berühmte Film Der Name der Rose aus dem Jahr 1986.
Absolut. William von Baskerville, klug, skeptisch, humanistisch. Dafür erhält Connery den BAFTA Award und kurz darauf den Oscar für The Untouchables.
Später spielt er dann Indiana Jones als Vater von Harrison Ford. Insgesamt spielt er in seinem Leben in über 70 Filmen mit.
Wir dürfen Highlander nicht vergessen, Alex.
Ja, natürlich. Parallel dazu wird sein politisches Engagement auch stärker. Er unterstützt offen die Scottish National Party, spendet Millionen für Bildungsprojekte, setzt sich für ein unabhängiges Schottland ein, was allerdings 2014 beim Referendum von den Schotten wieder abgelehnt wurde.
Gerade in Londoner Medien gilt sein Engagement als Provokation. Connery ist sich dessen bewusst, aber er hält es für eine Frage der Integrität. Er sagt sinngemäß, wenn man weiß, woher man kommt, muss man auch dafür einstehen.
Er sprach ja oft davon, dass Schottland die Verantwortung für seine eigene Kultur, Bildung und Wirtschaft übernehmen müsse.
Besonders bekannt ist sein Wirken für den Scottish International Education Trust, den er mitbegründete. Ziel war es, begabten schottischen Studierenden Auslandsaufenthalte zu ermöglichen. Ein zutiefst aufklärerischer Gedanke.
Auch wegen dieser großen Verdienste schlug ihn Königin Elisabeth II. Im Jahr 2000 zum Ritter. Und selbstverständlich trug Sean Connery dabei seinen Kilt mit dem Tartan des MacLean-Clans seiner Mutter.
Wenn man all das zusammennimmt, Alex, was sagt uns das über Sean Connery, der 2020 im Alter von 90 Jahren verstarb?
Dass er weit mehr war als ein Filmstar mit politischer Meinung. Connery verstand Identität als Verantwortung. Schotte zu sein bedeutete für ihn nicht Nostalgie, sondern Engagement. Also erst Schotte, dann James Bond.
Alex, um zu erfahren, ob die Schotten auch heute noch diese enorme Identitätskraft haben, die Connery besaß, habe ich mich mit dem jungen Historiker Adam Steele in Edinburgh getroffen. Er hat mir ein paar sehr interessante Dinge über das moderne Schottischsein erzählt.
There's a strange situation with the Scottish identity right now. Ever since the 1950s, the idea of what it means to be Scottish has been put under big question, because prior to the 1950s, you had
Mit der schottischen Identität ist es schwierig. Seit den 1950ern gibt es Fragezeichen, was es heißt, schottisch zu sein. Es gab die britische Identität mit Religion, Empire, Handel. 20 Jahre später verloren hier alle die Jobs und verließen die Kirchen. Jetzt suchen sie ihre Identität. Seit den Romanen von Walter Scott sind die Schotten in die Romantik der Highlands geflüchtet. Die Welt der Tartans, der gälischen Tänze, des Whiskys, das war glorios. Das ist wie mit Lederhosen und Oktoberfest. Das hat wenig mit Berlin zu tun.
Idea of a mythicized, glorious kind of past. I mean, you mentioned Bavaria there. It's, you know, people stereotype people from Bremen, you know, Berlin, and go, oh yes, Lederhosen and Oktoberfest, and they go, what? You know, nothing to do with them. And it's the same in Scotland. The Lowlanders now make up 92% of the population, whereas the Highlanders make up only 8%. And many of them aren't ethnically from there. Everyone's moved around. Lots of immigration. Inside the UK to other parts.
Highlander machen nur 8% der Bevölkerung aus. Als ich 10 war, lernten wir einen Tag pro Woche Gälisch. Ich kann Gälisch sprechen und singen. Aber nur 1% der Schotten sprechen Gälisch und die leben nur auf den westlichen Inseln. Schotten lieben die Idee, Highlander zu sein. Aber die meisten sind es nicht und leben in Städten. Es ist viel Naivität dabei.
As such, the idea of Gaelic and ceilidh dancing and this Highland tradition being central to Scottish identity is kind of more imagined than real. Most Scots like the idea of being a Highlander, but most Scots aren't. You know, most Scots live in the cities, they live in centralized places. You know, they never go up to the Highlands. But then whenever you talk about it, everyone feels like they own it. Whereas the Highlands are the most privately owned place in the UK. Scotland's one of the most privately owned countries in Europe. As such, this idea of keeping these traditions alive is a lot nicer to think about, but a lot harder to put into place. So maybe if Scotland was independent, I think a big cultural issue we'd have is, well, how do we now make everyone more unified in this kind of Celtic identity, especially.
Wenn Schottland unabhängig wäre und die UK verlässt, wäre es eine wichtige Aufgabe, Einheit zu schaffen, auch mit dem Gälischen. Es gibt gälische Nationen, die England schon verlassen haben, wie Irland. Dort kommt die irische Sprache, die irische Kultur zurück. Für Schottland wäre es schwierig. Nur 50.000 Schotten sprechen Gälisch, aber 2 Millionen Menschen sprechen Schottisch. Damit kann man viel besser dem vorgegebenen historischen Pfad folgen.
A tiny fraction of Scotland's population, but nearly 2 million people speak Scots, and that's more interesting for the current dynamic. Is which way do we go? Do we follow the historical, interesting, famous path? Or do we try to do more practical and focus on current politics, current culture?
Ich weiß zum Beispiel von der Insel Jersey, die ich ganz gut kenne, da gab es ein ähnliches Problem mit der Sprache. Die haben die Sprache Jerseys, das ist das alte Normannisch. Und es gab Ende des 19. Jahrhunderts nur noch ganz wenig Menschen, die das sprachen. Und jetzt wird es wieder in der Schule gelehrt.
Yeah, I'm not saying it's unlikely. The reality though, especially for a lot of English speakers, which what Scots are, to learn Gaelic is an uphill battle because they have to give up the reading that they know in terms of phonetics, relearn a different style of reading. Nothing's impossible.
Ja, gut möglich, aber Gälisch zu lernen ist eine andere Schlacht. Man gibt die gewohnte Phonetik auf. Das alles ist 200 Jahre her.
The idea of Gaelic, because as recently as 200 years ago, most of the nobility, most of the upper classes were speaking and writing in Scots. And then it's during the Enlightenment that we see this transition away from Scots as the lingua franca.
Die meisten der Upper Class damals sprachen Schottisch. Scott schrieb Englisch, seine Charaktere sprachen Schottisch. Auch Dichter Robert Burns. Ja, Irland hat sein Gälisch. Auch Cornwall, die Isle of Man, Wales. Aber ich sehe das Gälische nicht als dominant. Zu meiner Generation gehört Schottisch.
Robert Burns, obviously, his poetry is very famous, but it's very far removed to what we have now. I think modernizing Scots would be a very interesting concept. And, you know, there's lots of examples of this. I mean, Ireland, obviously, with the Irish language, the Gaeltacht. Then I think the Isle of Man as well has a very similar story to what you're talking about now, the Duchy of Cornwall. And then, I mean, if you look at successful nations in terms of reviving Celtic language, I mean, you don't need to look far. I mean, Wales has 500,000 Welsh speakers. So I think it's definitely possible we could see this return to Gaelic. But again, this is my own personal insight as someone who grew up in Edinburgh and, you know, my parents are from sort of Glasgow and Angus, respectively. I don't see Gaelic as inherently being this kind of uniquely Scottish thing. I see the Scots language as being more typical of my area, my culture, my society, because it was the main language in the Lowlands for 1,000 years before English. And even to this day, I know people who speak Scots. So The Gaelic is the internationally famous one, especially with like a Braveheart.
Ja, man sieht das Gälische im Ausland. Braveheart, Highlander, kämpfende Männer in ihren Kilts. Aber der moderne Durchschnittsschotte spricht Schottisch oder Englisch.
The improvement of the Scots language or even just English is more typical to their existence in Gaelic.
Und natürlich, Alex, habe ich Adam Steele zum Schluss auch gefragt, was uns beide in Schottland immer so fasziniert, warum die Schotten so unfassbar wetterfest sind.
I'd say so. I'd say it's definitely a mentality almost in some way for some Scots. Maybe a bit of a pride thing as well. You almost always have the wind in Scotland. Everyone gets stereotyped for the rain, but in reality the wind is more common. And anytime there's sun or good weather, you kind of want to mentally sort of decide it's warmer.
Ja, das entspricht der schottischen Mentalität. Wir haben hier immer Wind. Wenn mal die Sonne scheint, spürt man, es ist viel wärmer, als es ist. Bei jeder Gelegenheit tragen wir Shorts und T-Shirts, vor allem Jugendliche.
Culture to itself, like it's not a discussed thing necessarily, but we have.
Wir sagen in Schottland.
Scotland called taps off, tops off.
Oberteile weg. Bei nur 12 Grad, wenn alle Männer ihr Bier draußen im Garten trinken. Wir mögen die Idee, härter als die Engländer zu sein.
In the garden and tops off and it's all very sort of, it's like a playful joke at our own expense, but it's people like the idea that we can withstand the cold, that we're sort of hardier than the English or other people.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.